Lieber Hörer, liebe Hörerin, erlaube mir, dass ich dich, auch wenn wir uns nicht kennen, mit du anrede. Wir reden über Gott, über dein Leben. Wir reden über deine Not und über die Hilfe, die von Gott kommt. Und das alles ist so persönlich, dass ich es auch ganz persönlich zu dir sprechen möchte. So, als wäre ich neben dir. So, wie Jesus selber dich ansprechen würde, wenn er noch da auf Erden wäre. In seiner ganzen, großen Liebe zu jedem Menschen, der leidet. Diese Worte wäre beinahe nie entstanden. Und weißt du warum? Es gäbe da so vieles zu sagen. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, ja, aber müsste ich nicht noch jenen Einwand und jene Erklärung beifügen? Wir wollen das einmal vergessen und wollen eine Stunde lang uns miteinander ausrichten auf unseren Herrn, auf sein Wort. Ich möchte dir vieles sagen. Manches muss ungesagt bleiben. Ich bete aber, dass durch die Worte, die wir jetzt tauschen, Gott selber zu dir reden kann. Und dass er durch die Kraft seines Geistes diese Worte in dir lebendig macht und an dir wirkt. Weißt du, dass es Gottes Wille ist, dich zu heilen? Gott hat diese Welt und diese Erde gut geschaffen. So steht es am Anfang der Bibel. Gott hat sie geschaffen, die Erde mit ihren Pflanzen, mit ihren Tieren und mit den Menschen, und es war alles sehr gut. Und dann kam das Böse, der Abfall. Dann kam die Eigenwilligkeit des Menschen. Dann kam die Sünde. Und dann kam Krankheit und Tod. Ist es nicht wunderbar, dass trotz all dem, was so verkehrt läuft in dieser Welt, diese Welt immer noch voller Leben ist, dass es immer noch Blüten gibt im Frühling, dass immer noch junges Leben entsteht und altes Leben erhalten bleibt? Ist das nicht wunderbar? Und zeigt es uns nicht, dass schon der Schöpfer eine Kraft hineingelegt hat in seine Schöpfung, die darauf ausgerichtet ist, zu heilen, auszugleichen und wiederherzustellen? Schon seit Hunderten, ja Tausenden von Jahren gäbe es kein Leben mehr auf dieser Welt, wenn die Grundordnung des Lebens nicht auf Heilung ausgerichtet wäre. Und wer hat das hineingelegt in die Schöpfung, wenn nicht der, der alles geschaffen hat? Wenn wir uns in den Finger schneiden, dann zerstören wir. Und wer heilt? Ist es nicht jene Grundkraft, die hineingelegt ist in unser Leben, jene Heilungskraft, jenes wunderbare Wirken der Grundordnung Gottes zum Leben? Gott hat nicht nur alles gut gemacht, er hat selbst da noch, wo das Unheil hereingebrochen ist über diese Schöpfung, eine Ordnung geschenkt, die heilt. Gott will dich heilen. Und wo könnten wir das deutlicher sehen als in seinem Sohn, in Jesus Christus? In ihm ist er uns ja begegnet als der Gott, der ruft, hineinruft in die Gemeinschaft seiner Liebe. Johannes berichtet, es steht in seinem Evangelium im 4. Vers des 9. Kapitels, dass Jesus gekommen ist, die Werke seines Vaters im Himmel zu tun. Jesus ist gekommen, um das zu tun, was Gottes Wille wäre. Und was tut Jesus? Wir treffen ihn an auf den Straßen von Palästina. Und wenn immer wir ihn antreffen, sind da Menschen, die zu ihm kommen, und er heilt sie. Und wenn er nicht gerade am Heilen ist, dann kommt er sicher von einer Heilung oder ist im Begriff, irgendwo hinzugehen, wo andere Menschen auf Heilung warten. Er ist immer am Heilen. Er heilt, weil er Gottes Werke tut. Er heilt, weil er sich gerade dadurch als Sohn Gottes erweist, als der von Gott gesandte Erlöser und Messias, gerade durch das Heilen. So sagt er es selber in Matthäus 11, auf eine Frage von Johannes dem Täufer. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, erzählt ihm das, dann weiß er, dass ich es bin, den Gott der Vater gesandt hat. Das ist das Zeichen, das Siegel des Sohnes Gottes. Und wenn der, den Gott sendet, der Heiler ist, dann ist es Gottes Willen zu heilen und wiederherzustellen. Und er heilt. Und auch das ist gesagt, etwa in Markus 1, in Vers 41. Weil er, der ganz so denkt wie sein Vater, Erbarmen hat mit denen, die leiden. Ja, wenn er Erbarmen hat, dann ist es Gott, der Erbarmen hat. Dann ist es Gottes Herz, das sich uns auftut, und aus Gottes Herzen strömt die Liebe und das Erbarmen auf diese Kranken zu. Weil Gott Erbarmen hat, heilt Jesus Christus. Weil Gott der Vater Erbarmen hat, schickt er seinen Sohn. Weil Gott der Vater helfen will, darum gibt er seinen Sohn hinein in eine kranke Welt, damit sie heil werde. Das wird sich ja dann in tiefster Weise offenbaren am Kreuz, wo er alles gibt, um unsere Schuld wegzunehmen, wo er alles hingibt, um unsere Leiden zu tragen, wo er sich opfert, damit uns geholfen werde. Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde. Er hat unsere Leiden weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Das steht in dem wunderbaren Kapitel in Matthäus 8, wo er von einer Heilung zur nächsten schreitet, damit das Wort erfüllt würde. Und am Kreuz erfüllt er es für alle Menschen, die zu ihm kommen. Am Kreuz öffnet er das Gnadentor für alle, die mühselig und beladen sind, damit sie sich erquicken im neuen Leben in Christus. Und was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Was gibt er ihnen zum Auftrag? Wie schickt er sie hinaus in die Welt? Was soll weitergehen, dann, wenn er beim Vater ist, als der Auferstandene? Dann soll es die ganze Welt erfahren, dass er der Heiland, auch der Heiler ist, dass er der Erlöser, helfen kann, auch in körperlicher Not. er hat niemals seine Jünger ausgeschickt, allein mit dem Auftrag zu predigen. Dieser Auftrag war immer damit verbunden, den Menschen Heilung zu bringen im Namen Jesu. Ja, sie sollten vom Erlöser erzählen, sie sollten die Verheißung Gottes auftun, sie sollten das Licht hinaustragen in alle Welt. Aber das, was sie den Menschen in Worten erklärten, sollte Wirklichkeit werden, an ihnen, an ihrem Leib, Wirklichkeit durch das Wunderwirken des unsichtbar gegenwärtigen Gottes. Der Auftrag der Predigt war verbunden mit dem Auftrag zur Heilung. Geht hin und verkündet, so steht es etwa in Matthäus 10, das Himmelreich ist nahe gekommen. Heilet Kranke, erwecket Tote, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Das ist der Auftrag Jesu. Jetzt ist er nicht mehr allein. Jetzt wirkt er in seinen Jüngern durch den guten Heiligen Geist. Jetzt kann er tausendfältig Menschen erreichen. Das ist der Auftrag der Gemeinde Jesu, des Leibes Christi, der Kirche, so wie er sie gemeint hat. Und waren es nicht die Kirchen, die zuallererst Spitäler eingerichtet haben? Waren es nicht Mönche, die Kranke aufgenommen haben? Sind es nicht Christinnen gewesen, die ihr ganzes Leben als Diakonissen in den Dienst gestellt haben, zum Helfen, zum Heilen für jene, die leiden? Sollte er, der das alles gewollt hat, nicht auch noch ganz anders in seiner Wunderkraft sich dahinter stellen? Dahinter stellen? Da, wo wir bitten um Hilfe, um Heilung, da, wo wir uns danach ausstrecken, da, wo wir uns danach sehen, da, wo wir nichts anderes erflehen als Kraft für unseren Körper und Befreiung von Schmerzen. Weißt du, dass Jesus nicht nur heilen kann, sondern dass es auch sein Wille ist, dir zu begegnen und dir zu helfen? Du hast jetzt Zeit, viel mehr Zeit, als dir lieb ist. Aber ist es nicht wunderbar, dass du in der Stille zu ihm rufen kannst? Jesus hat überall geheilt. Jesus hat alle geheilt, die zu ihm kamen. Jesus hat keinen Vorbehalt gehabt. Und wenn Jesus heilte, dann wurden die Kranken wahrhaftig gesund. Und das wurde auch sichtbar, deutlich, klar. Wenn du zu ihm rufst, weißt du dann, dass du zum heiligen Gott rufst? Wir wollen uns fragen, ganz ehrlich zusammen fragen, was dich hindern könnte, ihm zu nahen oder von ihm zu empfangen. Ist dein Leben wirklich in Ordnung mit Gott? Er will nicht bloß deinen Körper herstellen. Er will, dass du in Ewigkeit ihm gehörst. Er weiß, dass das Leiden dieser Zeit nichts bedeutet gegen der Ewigkeit. Nichts gegen die Herrlichkeit, die dort auf uns wartet, aber auch nichts gegen die Schrecken, wenn du verloren wärst. Er will ewiges Leben schenken und dein Leben ganz und gar durchdringen. Bist du bereit, dein ganzes Leben ihm zu geben? Deine Schuld zu bekennen? Vielleicht hast du einen lieben Christen, dem du es im Vertrauen sagen kannst und der dir dann im Namen unseres Herrn die Vergebung zuspricht. Aber du kannst es auch in der Stille tun, wenn gar niemand zuhört, Sprich es aus. Bekenne und erbitte die Vergebung, dass er alles wegräumt, was im Wege steht. Weißt du, dass vielleicht gerade durch deine Krankheit Böses hineingekommen ist in dein Leben? Hast du um Vergebung gebeten für deine Klagen, deine Anklagen gegen Gott? Bist du bereit, das abzulegen, was nicht von Gott war? Warst du vielleicht bei zweifelhaften Heilen, bei Pendlern? Hast du Dinge getan, die Gott nicht gefallen? So leg sie ab, damit er ganz und gar an dir wirken kann. Und schau auf ihn. Schau jetzt nicht auf dich, sondern auf Jesus. Stelle dich in sein Licht. Er ist gegenwärtig, denn er ist nicht mehr im Leib, er ist auferstanden. Er ist im Geist, da wo du bist, da wo du rufst, da wo dein Herz sich auftut. Er möchte nichts lieber, als in dein Herz kommen. Er möchte nichts lieber, als dass du die Hand ausstreckst nach ihm. Sieh auf ihn. Und wenn dann deine Liebe in dein Herz kommt, dann leg wirklich alles ab. Nicht nur deine Schuld. Auch den Groll, weil andere dir etwas angetan haben. Siehst du, er will, dass du dich lösest von der Vergangenheit. Denn vielleicht hat dich diese Vergangenheit krank gemacht, aber nicht wegen dem anderen, der dir Böses angetan hat, sondern wegen des Hasses, der in dir gefressen hat. Leg ihn ab. Jesus ist Liebe und wo er wirkt, wirkt seine Liebe. Er will dir das Gift aus deinem Herzen nehmen, damit es deinen Körper nicht zerstört. Und so wie er das aus deinem Leben nehmen will, was in deiner Vergangenheit Zerstörung gewirkt hat, so will er das aus deinem Leben nehmen, was dir Angst macht vor deiner Zukunft. Bist du nahe bei ihm, dann bist du bei dem, der auferstanden ist. Jesus stirbt nicht mehr. Und wer in ihm ist, hat ewiges Leben. Wir alle werden diesen Körper einmal ablegen. Aber unser Geist ist in ihm ewig. In ihm, dem Erlöser. Wenn du dich ihm anvertraust, dann bleibst du bei ihm. Dann gehst du nur durch ein Tor von dieser Welt in die ewige. Ich habe es erlebt, dass Menschen, die um Gesundheit beten wollten, gelernt haben, dem Tod ins Auge zu sehen. Sie hatten keine Angst mehr vor dem Sterben, weil sie wussten, dass sie dann Jesus sehen würden. Sie hatten keine Angst mehr, weil sie wussten, dass das Herrliche, das Größte, das Schönste noch kommt. Und weil sie so sehr ausschauten nach ihm, hat er ihnen in diesem Leben Heilung geschenkt. Eine Frist, eine Verlängerung, in der sie ihn bezeugen durften als den Heiler und den, der uns in Ewigkeit erlöst. Die Angst nimmt er weg. Du darfst sie bei ihm ablegen. Er heilt die Verwundungen deiner Vergangenheit und die Angst vor deiner Zukunft und ist jetzt bei dir, dass es in deinem Herzen Licht werde, in deiner Seele ruhig, dass der Friede Gottes einziehe und dich umgebe und umhülle und es dir wohl werde vor ihm. Und jetzt muss ich noch eine ganz innige Frage stellen. Eine Frage, die Jesus auch immer wieder Kranken gestellt hat. Willst du gesund werden? Was willst du von mir? Willst du gesund werden? Eine eigenartige Frage. Aber hast du nicht manchmal Angst dem Leben gegenüber, der Zukunft gegenüber? Ist es nicht manchmal eine Flucht, wenn andere sich um uns kümmern, weil wir krank sind? Eine Flucht dahin, wo wir ein Stück unserer Verantwortung ablegen können? Und wie wäre das, wenn wir jetzt wieder ganz und gar der Zukunft ins Auge sehen müssten? Ganz gesund und stark in voller Verantwortung. Willst du so gesund sein? Willst du es, weil du getrost mit ihm vorwärts gehst, weil er dein Herr mit dir geht, weil du keine Angst mehr hast, weil du allem entgegensehen kannst, ganz getrost, weil du dich freust, voll und ganz auf deinen Beinen zu stehen. Gesund. Ich habe Menschen erlebt, die wurden nicht gesund, weil sie umsorgt sein wollten, weil sie wollten, dass man sie bedauere, sich um sie kümmere. Und manchmal ist das ganz zutiefst versteckt in unseren Herzen. Aber ein klein wenig ausweichen in die Krankheit. Das Kopfe zur rechten Zeit. Und manchmal auch die schlimmere Krankheit, die andere an uns bindet mit Sorge. Ja, vielleicht mit Ängstlichkeit. Gott will nicht, dass du so Menschen an dich bindest. Er will, dass du getrost bist. Er will, dass du ihn ausstrahlst. Er will dein Friede sein, deine Zuversicht, deine Kraft, deine Freude. Er will, dass du das weitergibst, selbst dann, wenn du dann ganz allein wärst. Du wirst neu Gemeinschaft bekommen. Gemeinschaft in ihm. Du hast es nicht mehr nötig, dich in deine Krankheit hinein zu verkriechen und dich zu verstecken. Gott will dich gesund. Hast du noch immer Zweifel? Ja, aber er hat mich ja nicht geheilt und er hat so viele nicht geheilt. Wir wollen jetzt nicht über die Geheimnisse Gottes reden. Ist es nicht Gottes Wille, dass alle Menschen gerettet werden? Und wie viele sind noch nicht bekehrt? Heißt das nun, dass Gott nicht alle Menschen retten will, dass Jesus Christus nicht für alle Menschen gestorben wäre? Aber gewiss nicht. So viele sind noch krank? Heißt das nun, dass Gott sie nicht heilen will? Aber gewiss nicht. Hat man dir einmal gesagt, dass ja auch der große Apostel Paulus krank gewesen sei? Davon steht nichts in der Bibel. Dort ist die Rede von Angriffen, Verleumdungen, Verfolgung. Darum glaube ich es nicht. Eines ist sicher. Ich wünsche dir, so wie es dir Gott wünscht und dein Herr Jesus Christus, dass du ebenso stark und leistungsfähig die frohe Botschaft in aller Welt verkündigen kannst wie Paulus. Kannst du das? Das wäre doch Verherrlichung, das wäre Ehre Gottes. Er will sich verherrlichen durch die Kraft, die durch dich wirkt, durch die Freude, die durch dich strahlt, durch die Zuversicht. Er will dich zum Zeugen machen.
Oder hat man dir gesagt, dass heute nur noch die Ärzte heilen? Vielleicht musste man es dir nicht einmal einreden. Ich habe in der Seelsorge Fälle erlebt, wo Menschen wie gebunden waren an ihre Behandlungsmethoden, süchtig auf ihre Medikamente und darum unfähig über das hinaus, was sie greifbar in Händen hatten, sichtbar, nun auch etwas zu erwarten vom Unsichtbaren. Ich kenne dich nicht, aber ich kenne Gott. Und eines kann ich dir ganz gewiss versichern. Gott hat sich nicht verändert. Er ist der gleiche, damals wie heute und wie in Ewigkeit. Jesus Christus, der Auferstandene, ist derselbe, nur dass er jetzt mit ganz anderer Kraft dir begegnen kann. Er hat nicht weniger Liebe, als er damals zu den Kranken hatte. Gott ist und bleibt der Vater. Jesus Christus ist und bleibt der Heiler. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Und es ist nichts unmöglich bei ihm. So wie es damals war, ist es heute. Er kann tun über unser Bitten, über unser Verstehen. Er hat damals den unfruchtbaren Kindern geschenkt, weil er der Herr ist über das Leben. Das ist er noch heute. Er hat damals Tote auferweckt, weil er der Herr ist über den Tod. Das ist er noch heute. Für ihn gibt es keine Grenzen. Und so wollen wir auch nicht ihn durch unser Denken einschränken. Gott kann heilen. Gott will heilen. Er kennt dich und er möchte sich dir erbarmen in Jesus Christus. Willst du dich ihm nicht anvertrauen und in Jesus Christus Kind des himmlischen Vaters werden, damit dir alle Verheißungen gelten, die er über seinem Volk ausgesprochen hat? Verheißungen, die damals den Gotteskindern galten, die heute seinem Volk zugesprochen sind. Etwa jener wunderbare Anfang im 103. Psalm. Preise meine Seele den Herrn, alles in mir lob preise seinen heiligen Namen. Preise meine Seele den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld, alle Gebrechen will er dir heilen. Aus der Grube erlöst er dein Leben. Er krönt dich mit Huld und Erbarmen. Darin liegt auch ein Geheimnis. Ich will es dir weitergeben in den Worten eines jungen Mädchens, das eine Heilung erfuhr. Sie schreibt: Ich pries Gott für seine Zusage in meinem Herzen, aber ich spürte erst keine Veränderung. Und doch weiß ich, wenn Gott etwas verspricht, dann hält er es auch. Er ist Gott, er ist heilig und ewig. Und so stand ich auf, um ihn zu preisen. Und da löste sich die ganze Spannung in meinem Rücken. Es war, als ob irgendetwas die Wirbel losließ und von mir abfiel. Ich habe keine Schmerzen mehr und ich danke Gott. Er ist so wunderbar. Preis sei dem Herrn. Ja, preise meine Seele den Herrn. Alles in mir lob preise seinen Namen. Preise meine Seele den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir. Er heilt dich. Amen. Bis jetzt haben wir über Gott geredet und vielleicht ein wenig über dich, über die Bibel. Jetzt möchte ich mit dir zu Gott reden und dir zusprechen, was Gott dir zu sagen hat.
Nachher wollen wir dann noch ein paar einfache Ratschläge uns ansehen, die dazu beitragen, dass wir im Glauben stärker werden und standhaft bleiben können. Und abschließen möchte ich diese Zeit, die wir zusammen hatten, mit ein paar wichtigen Stellen aus dem Wort Gottes. Zuerst möchte ich mit dir beten. Ein Gebet, das auch ich jeden Tag neu vor Gott bringen kann. Ein Gebet um Buße und um das volle Heil in Christus. Du kannst ruhig im stillen Kämmerlein, wenn du so etwas nicht gewohnt bist, die Worte mitsprechen. Nachher will ich dann dir die Verheißung zusprechen und für dich einstehen. Himmlischer Vater, ich nahe mich dir im Namen Jesu. Er ist mein Erlöser. Ihm gebe ich mein Leben ganz. Zur Vergebung, zur Befreiung, zum Heil. In Jesus Christus ist mir neues Leben geschenkt. Ich sehne mich danach und möchte es aufnehmen. O Herr, vergib, was dich hindert, mir nahe zu kommen. Reinige mich. O Vater, sieh mich durch den Sohn, so wie du es gesagt hast. Seine Gerechtigkeit schenkst du mir. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für das neue Leben. Ich danke dir für deine Liebe und möchte alles von dir erwarten. Ich bringe dir auch das, was mich besonders bedrängt, das, was mein besonderes Vergehen ist. Ich lege es vor dich hin und bin getrost, dass du auch diese Schuld vergibst. Schalte hier eine Stille ein und besprich mit deinem Schöpfer und Erlöser, was dich besonders bewegt. Nimm dir die Zeit dazu. Er will uns alle Schuld vergeben. Es gibt keine Begrenzung. Es gibt für ihn nichts, das zu groß wäre. Nichts, das dich trennen könnte, wenn dein Herz nach ihm schreit. Unterbrich jetzt hier für diese stille persönliche Zeit mit Gott. Und so möchte ich es dir zusprechen. Wenn du ehrlich vor ihm dein Leben hingelegt hast, dann ist dir vergeben im Namen Jesu. Er hat es seinen Jüngern aufgetragen, dass sie es einander zusprechen. Und so darf es geschehen. So hast du neue Kleider, Kleider des Heils bekommen, ein gereinigtes Herz durch das Blut Jesu. Himmlischer Vater, und weil wir in Jesus gerecht gesprochen sind, weil er unsere Schuld getragen hat, dann dürfen wir auch unsere Not und unsere Krankheit bringen. Denn auch sie liegt auf dem Kreuz. Nicht nur die Schuld hast du hinweggenommen, sondern auch den Fluch von dieser geplagten Welt über denen, die dich fürchten und dir vertrauen. Ich bitte dich für meine Schwester. Ich bitte dich für meinen Bruder. Du kennst sie. Du kennst ihr Herz. Du kennst ihr Schreien, ihre Angst und Not. Und ich bitte dich, dass sie deine Liebe erfahren, deine gewaltige Liebe, die ausgegossen ist und die unter uns ist im Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du in deiner wunderbaren Gegenwart
in dieses Zimmer trittst und den Leidenden anrührst, so wie du es gemacht hast zu der Zeit, als du auf Erden warst. Jetzt aber, in ganz anderer himmlischer Vollmacht, vom Throne des Vaters aus. Denn du bist derselbe, damals und heute. Deine Liebe ist unverändert, deine Vollmacht ist da. Und du hast dich aller erbarmt, die zu dir kamen. So erbarme dich und durchströme diesen Menschen mit deiner guten Kraft. Stelle die Schöpfungsordnung wieder her in seinem Leib, dass er so funktioniert, wie es dein guter, vollkommener Plan war. Und dass damit du und der Vater im Himmel verherrlicht werden. Denn dir sei alle Ehre, o Vater, o Sohn, o Heiliger Geist. Amen. Es spielt keine Rolle, was dein Leiden ist. Denn für Gott gibt es kein zu groß. Es spielt keine Rolle, wer du bist, denn für Gott ist keiner zu gering. Eines aber ist nun sehr wichtig, und das möchte ich dir jetzt mitgeben. Es ist wichtig, dass du dich im Glauben bewegst. Man könnte dazu viel mehr sagen. Ich möchte es mit vier einfachen Grundsätzen tun. Das erste ist nicht einfach. Das muss ich zwar gleich sagen. Nicht einfach zu tun, einfach zu verstehen, aber nicht einfach zu tun und dennoch entscheidend. Denke und rede Gesundheit. Weißt du, wenn du in Behandlung bist, dann werden die Ärzte nach ihrer Wissenschaft das Bestmögliche tun. Aber sie sehen, und sie sind dazu erzogen, sie sehen Symptome. Und sie gehen diese Symptome, diese Krankheitszeichen an. Du aber siehst den Herrn. Du wirst von all den Befürchtungen und Diagnosen und Therapien beängstigt sein. Denn die Umstände machen immer Angst. Allein schon das Wort Krebs macht Angst. Und nun setzest du dem gegenüber den Herrn. Du fängst ganz bewusst an, Gedanken der Gesundheit zu denken. Es ist erlaubt, den Verwandten zu sagen, dass sie schweigen sollen, wenn sie dir die neuesten Gruselgeschichten erzählen über das, was so passiert, wenn man krank ist. Bitte sie, oder sag es auch energischer, dass sie schweigen müssen, wenn du ihnen etwas bedeutest, weil du Gutes denken möchtest, Hoffnung denken möchtest. Du willst nicht leeren Trost, du willst keine Schauergeschichten, du willst eine Hoffnung, die sich abstützt auf die gute Schöpfungsordnung unseres Herrn. Und dann, wenn du ganz allein bist, vielleicht in einer Nacht, in der du nicht viel schläfst, man muss nicht immer gleich Schlafpillen nehmen, dann leg dich still auf dein Bett und in der Stille denke die Gegenwart Gottes. Er ist ja da nach seiner Verheißung, er liebt dich. Und mit deinem inneren Auge kannst du ihn sehen. Du kannst es sehen, wie er die Hand nach dir ausstreckt. Wie er, der sagt, dass er Licht ist, Leben, Kraft, wie er an dir wirkt. Du kannst dir zu innerst vorstellen, dass dein Körper so funktioniert, wahrhaftig, wie wir es gebeten haben, nach der herrlichen, wunderbaren Schöpfungsordnung. Geht nicht darum, dass du dir etwas einredest oder einbildest, sondern das, was biblische Wirklichkeit ist, dass das in dir
Raum gewinnt, dass es dich durchdrängt, dass du nicht nur hörst, dass Jesus Licht ist, sondern dass du in der Finsternis eines Zimmers, vielleicht auch in der Finsternis deiner Schmerzen, dich in diesem heilenden Lichte siehst. Und dass du gewissermaßen alle Poren und alles, was in dir ist, und jeden Nerv und alles diesem heilenden Lichte aussetzest und aufschließest. Und weise alle anderen, alle negativen Gedanken, die man an dich herangetragen hat, entschieden und klar zurück. Und wenn du das tust, dann öffne dich auch der Liebe Gottes. Gott ist Liebe, aber seine Liebe gilt allen Menschen. Und wenn du dich dieser Liebe öffnest, dann tust du es in der Bereitschaft, dass er heilt, was in dir verletzt ist an der Seele, dass er dir den Groll nimmt, den Hass nimmt und dich durch und durch mit seiner Liebe durchdrängt. Denn diese selbe Liebe, die du dann weitergeben kannst an andere, ist es, die dich heilt. Das ist nichts Verschiedenes, das ist dasselbe. Zum Dritten, bitte um göttliche Weisheit und göttliche Führung. Lass dir nicht einfach von Menschen Entscheidungen aufdrängen. Und lass dich schon gar nicht von deinen eigenen Sorgen und tiefen Ängsten beraten, sondern rufe zu Gott, dass sein guter Ratschlag dich lenkt und dass deine Entscheidungen von daher getroffen werden. Es eilt nicht immer so unheimlich. Und wenn du im Warten vor ihm liegst, dann kann er auch dich noch anders anrühren. Und das Letzte, danke und lobe Gott gerade dann, wenn es dich nicht anmacht, wenn du ganz etwas anderes tun möchtest. Danke und lobe ihn nicht dafür, dass es dir elend geht, sondern dass er dein Elend wenden kann und will. Danke ihm, dass er unabhängig ist von Umständen, dass seine Prognosen ganz anders sind als die Prognosen der Welt. Lobe ihn, dass er die Herrschaft angetreten hat. Preise ihn, weil er für dich gelitten hat und weil das gilt. Ich sage dir, loben und danken und preisen, das ist der Kanal, der andere Kanal, auf dem Gottes Wirken an dir sich entfalten kann. Wenn wir um Segen bitten, dann ist es der Kanal des Lobpreises, auf dem dieser Segen zu uns kommt. Also, denke Gesundheit. Öffne dich der Liebe Gottes. Öffne dich seinen Segen durch deinen Lobpreis und deinen Dank. Und erwarte Führung vom Herrn. Ich weiß, dass dich das alles etwas kostet. Aber überlege einmal, wie viel wir investieren, um gesund zu werden. Wie lange warten wir in Wartezimmern, in Spitälern? Was kostet das nicht alles? Was setzen wir daran? Wie sehr sind wir bereit, Tage, Wochen ins Spital zu gehen? Nun, wende doch etwas auf an Kraft, an Zeit, an Geduld für den großen Arzt und richte dich so auf ihn aus. Und nun möchte ich zum Schluss mit dir ein paar kraftvolle Bibelstellen lesen. Wahrscheinlich reicht es nicht mehr für viele. Aber du kannst weiter suchen und andere herausgreifen. Ich gebe zuvor einmal ein paar Bibelstellen an und werde dann ein paar davon lesen. Anderen kannst du dir heraussuchen. Da wäre 2. Moses
15, 26. Der erwähnte Psalm 103, dann Psalm 107, Vers 20. Sprüche 4, Vers 20 und die folgenden. Das ganze Kapitel in Matthäus 8. Natürlich Jesaja 53 von Vers 4 an. Dann Jeremia 30. Der Anfang von Vers 17. Markus im 16. Kapitel von Vers 15 an. Aber auch so Stellen wie Matthäus 9, Vers 35, Markus 6, Vers 19. Und manches mehr. Es lohnt sich einmal, in einer Konkordanz zu suchen. Ich möchte dir noch ein paar Verse lesen, zuerst aus Psalm 91. Da ist die Rede von dem, der seine Hoffnung auf den Höchsten setzt, von dem, der zum Herrn spricht, Psalm 91, 2, du meine Burg, du meine Zuflucht, mein Gott, auf den ich vertraue. Beachte, der zum Herrn spricht. Wenn du Krankheit sprichst, wenn du von deinen Leiden klagst, dann bekommen sie mehr Gewicht und mehr Gewalt über dich. Wenn du von Gott redest, der deine Burg ist, dann bekommt er mehr Möglichkeiten. Du musst dir nichts vormachen, du musst nicht sagen, ich bin gesund, wenn es nicht stimmt. Aber du darfst dir sagen, er ist mein Heiler. Er ist meine Burg und meine Zuflucht. Mein Gott, auf den ich vertraue. Denn er befreit dich aus der Schlinge des Jägers, der sucht das Verderben. Mit seinen Flügeln beschirmt er dich, unter seinen Fittichen bist du geborgen. Seine Treue ist dir ein schützender Schild. Du musst nicht fürchten das nächtliche Grauen. Nicht am Tage den fliegenden Pfeil, nicht die Pest, die umgeht im Dunkel, nicht die Seuche, die hereinbricht am Mittag. In Vers 9, du, der du sprichst, meine Zuflucht ist der Herr, der du den Höchsten zum Schutze erkoren, dir wird kein Unheil begegnen, keine Plage wird nahen deinem Zelte. Und wenn es so lange Stunden sind manchmal, warum nicht ein so kräftiges Wort auswendig lernen? Und wenn dann die Verwandten dennoch kommen, warum nicht dieses kräftige Wort im Herzen bewegen? Dann, wenn man manchmal abschalten muss, all dem gegenüber, was von außen verunsichert und Angst macht. Gehen wir weiter und suchen wir die genannte Stelle in den Sprüchen. Sprüche Kapitel 4 von Vers 20 an. Achte, mein Sohn, auf meine Worte. Meinen Reden wende dein Ohr zu. Lass sie nie aus den Augen. Also was nicht aus den Augen lassen? Das Wort des Herrn. Lass einmal ruhig die Umstände aus den Augen. Lass ruhig die Prognosen aus den Augen. Lass ruhig die unheilvollen Geschichten aus den Augen. Lass ruhig einmal deinen Leib aus dem Auge. Hast du schon erlebt, wie das fesselt, wenn man etwas spürt? Ein Schmerz an einer ganz bestimmten Stelle, eine Schwellung an einer Stelle. Das fesselt so, dass die Hoffnung aufgefressen wird. Nun lass das einmal aus dem Auge. Lass es aus dem Auge, betaste es nicht mehr. Prüfe es nicht mehr, sondern achte auf die Verheißung, die Worte Gottes. Achte auf seine Ordnungen, achte auf seine Ermahnungen, aber achte auf all die Fülle von Liebe, die dir dann entgegenkommt. Lass sie nie aus den Augen, bewahre sie mitten im Herzen. Das heißt, zu innerst, zutiefst, da wo du wirklich lebst und bist. Denn wer sie gefunden, für den sind sie Leben und für den ganzen Körper Heilung. Das Wort Gottes ist für den ganzen Körper Heilung. Es tut manchmal weh zu sehen, was in den Krankenzimmern alles herumliegt.
geistlichem Abfall. Warum nicht einmal die gute, tiefe Wahrheit Gottes in uns wirken lassen? Denn die Worte Gottes sind für den ganzen Körper Heilung. Nun möchte ich doch auch jene herrliche Stelle in Jesaja mit dir lesen. Jesaja Kapitel 53. Da schaut einer der ganz großen Propheten den kommenden Erlöser, Messias und König. Ich kann mir denken, dass Jesaja manches nicht begriffen hat von dem, was Gott ihm gezeigt hat. Aber nachher ist es Jesus selber, der diese Stelle aufgreift, in Matthäus 8. Und er ist es, der das tut, was Jesaja voraussieht, hunderte von Jahren vorher. Jesaja 53, Vers 4. Wahrlich, unsere Krankheiten hat er getragen. Unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Doch wir hielten ihn für einen Geschlagenen, den Gott getroffen und gebeugt hat. Er aber war durchbohrt um unserer Sünden willen, zerschlagen für unsere Missetat. Zu unserem Frieden lag die Strafe auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Der Heiland heilt umfassend. Er gibt einen neuen Geist. Er heilt die Seele. Und er bringt den Körper in Ordnung. Und ist dir ganz zutiefst im Herzen klar, dass das Geschehen ist von seiner Seite? Ob du einmal, wenn du ringst im Gebet, anders beten müsstest? Hast du vielleicht ihm gesagt, dass er es tun müsse? So fast, als würde er nichts tun für dich. Ist dir nicht aufgegangen, dass er es getan hat? Und dass es nur darum geht, dass sein Leben nun in dich hineinströmt? Von seiner Seite ist der Kanal frei. Er hat es getan. Und er will, dass es an dir sichtbar werde. Ist das nicht herrlich, großartig, wunderbar? Tu es einmal, vielleicht auch in einer stillen Stunde in der Nacht, dass du ihm dankst dafür, dass er es getan hat und das an dir sich verwirklichen darf, was als guter Plan über deinem Leben steht, von ihm her. Nun möchte ich doch aus dem Neuen Testament lesen. Also noch einmal, nimm doch einmal das ganze Kapitel in Matthäus vor, dieses wunderbare Kapitel. Und wenn wir einen Sprung machen ans Ende des 9. Kapitels, steht da wieder: Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete die frohe Botschaft vom Reich und heilte jegliche Krankheit und jegliches Gebrechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass für Gott kein Unterschied besteht, ob wir jetzt eine Krankheit als schwer oder als leicht einstufen. Der Unterschied besteht nur auf unserer Seite. Es ist dem einen leichter zu glauben für ein Rückenleiden, dem anderen leichter für sonst etwas. Bei Gott aber gibt es keinen Unterschied. Gerade da, wo es Menschen unmöglich wird, fangen seine Möglichkeiten erst an. Und im Unmöglichen verherrlicht er sich.
Und nur noch eine Stelle aus dem Römerbrief, und zwar aus Römer Kapitel 4. Dort ist die Rede von Abraham, der geglaubt hat. Kapitel 4, Vers 16. Deshalb geschah es aufgrund des Glaubens, damit es aus Gnade geschehe, auf dass die Verheißung allen Nachkommen gesichert sei. Nämlich die Verheißung kommt dann: Zum Vater vieler Völker habe ich dich bestellt. Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ins Dasein ruft. Und hör dir das einmal an. Er bekommt eine Verheißung. Er kann, menschlich gesehen, nicht mehr fruchtbar sein. Er kann nicht mehr. Und Gott verheißt ihm, dass er der Vater vieler Völker wird. Und er glaubt dem Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ins Dasein ruft. Und ohne im Glauben schwach zu werden, betrachtet er seinen schon erstorbenen Leib, er war nahezu 100 Jahre alt, und den erstorbenen Schoß der Mutter Sarah, eben der, die kein Mutterschoß mehr hat, sondern die erstorben ist und doch zur Mutter werden wird. Er betrachtet das ohne im Glauben schwach zu werden. Er zweifelte nicht ungläubig an der Verheißung Gottes, sondern erwies sich stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab und vollkommen überzeugt war, dass der, der die Verheißung gab, auch die Macht hat, sie zu erfüllen. Wisst ihr, das ist ein Bekenntnis, das ist im Grunde sein Lobpreis. Er gibt Gott die Ehre. Das meine ich damit, dass du den Kanal des Lobpreises auftust, dass du Gott die Ehre gibst. Sage die Welt, was sie wolle. Dass du dich so auf Gott ausrichtest. Ich bin überzeugt, du wirst kostbare Stunden mit Gott erleben. Was er zu dir sagt, das weiß ich nicht. Aber eines wird sicher daraus hervorwachsen. Eine Gemeinschaft im Licht, die dir nichts mehr in dieser Welt, nichts mehr in der Ewigkeit rauben kann. Herr, in einer Geschichte ist von dir erzählt, dass du den Feigenbaum verflucht hast, weil er nicht Frucht gebracht hat. Und so sei das verflucht, was Leben zerstört, in deinem heiligen Jesu Namen. Es sei verflucht, was deine Schöpfung zugrunde richtet, im Namen Jesu. Es sei verflucht, was Menschen entstellt, o himmlischer Herr, damit dein gutes Leben sichtbar werde und zum Zeugnis dafür, dass du Menschen befreien kannst und willst, zum Zeugnis dafür, dass du die Liebe bist. Herr, die Not wächst, selbst dann, wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Du aber bist der wiederkommende Herr. Bereite uns zu, dass wir das Leben in dieser Welt leben können als deine Zeugen, dass wir dein Wort verkünden und du selber es bestätigst durch die Zeichen, die du dazu schenkst. Heilung der Kranken. Mach Blinde sehend, Taube hörend. Nimm Schmerzen, richte Knochen neu ein. Besiege Krebs und Geschwulst und schenke deine gute Schöpfungsordnung neu. Amen.